Wie waren die 90er Jahre doch entspannt? Nach der Auflösung der Sowjetunion und dem Mauerfall schien der ewige Frieden erreicht und die Evolution an ihr goldenes Ende gekommen. Das hat sich nach 9/11, nach Corona-Pandemie und Klimakrise geändert. Das Weltende ist wieder ein Thema. In Film und Literatur ist der Weltuntergang ein großes Thema. Und der Messias, der uns auf ewig erlöst, wie sieht es mit der Messias-Erwartung aus? Spielt die Messias-Erwartung unter gläubigen Katholiken überhaupt noch eine Rolle? Für Juden und evangelikale Christen ist die Messias-Erwartung realer. Jan-Heiner Tück ist Professor für katholische Dogmatik in Wien und hat sich mit der Messias-Erwartung in der jüdischen und christlichen Religion beschäftigt. Guten Tag, Professor Tück.
Guten Tag, Herr Schröer.
Welche Bedeutung hat denn die Messias-Erwartung in unserer von Krisen geschüttelten Zeit?
Ja, man muss zunächst mal sagen, dass tatsächlich das Zeit- und Weltgefühl sich verändert hat. Schon vor dem Millennium gab es hier und da eine Renaissance von apokalyptischen Motiven, aber durch die Krisenerfahrung ist irgendwie eine angsterfüllte, dystopische Gegenwartswahrnehmung wieder da. Und da taucht dann auch die Frage nach dem Kommen des Messias bzw. der Parousie-Hoffnung, also der Frage der Wiederkunft Christi, auf dem Tableau der Themen wieder verstärkt auf.
Und die Menschen, die sehnen sich ja nach einem Erlöser. Man hat manchmal sogar das Gefühl, dass die Politiker in diese Rollen drängen. Ist das auch eine Gefahr so einer Erwartung?
Also, dass man sich gewissermaßen selbst zum Mandatar des Gotteswillens erklärt und Politik messianisch auflädt, das ist natürlich eine Gefahr, die auch in evangelikalen Kreisen, die jetzt die amerikanische Politik unterstützen, sicher da ist und auch theologisch kritisch bearbeitet werden muss. Aber die Grundfrage lautet natürlich, wir haben im Credo, wir haben in der Liturgie Spuren, wo von der Wiederkunft Jesu Christi die Rede ist. Die Frage ist, verstehen wir noch, was wir dort bekennen und glauben, oder gibt es Erläuterungsbedarf? Und natürlich gibt es Erläuterungsbedarf schon deshalb, weil das Weltbild des Neuen Testamentes, also die antike Vorstellung, dass es einen Himmel, die Erde und eine Unterwelt gibt, unter modernen, auch kosmologischen Bedingungen so nicht behaltbar ist. Und dann muss man natürlich fragen, wie kann unter modernen Bedingungen dieser Topos des Glaubensbekenntnisses, dass Christus kommt, verstanden werden? Und hier sind in der Theologie des 20. Jahrhunderts schon interessante Erklärungsversuche unternommen worden.
Kann man aber auch verstehen, dass im Bewusstsein katholischer Christen die Messias-Erwartung kaum noch eine Rolle spielt, denn Christus war ja schon da.
Ja, aber das ist ja gerade der Punkt. Der gekommen ist, wird wiederkommen. Da gibt es ja im Neuen Testament diverse Stellen, die quasi diese Parousie-Hoffnung zum Ausdruck bringen. Wir wissen auch, dass die frühen christlichen Gemeinden geradezu leidenschaftlich das Kommen des Herrn erwartet haben. Maranatha heißt der Ruf der frühen Gemeinden, komm, Herr Jesus, komm. Aber wie wir wissen, ist diese gesteigerte Naherwartung enttäuscht worden und die Kirche und ihre Geschichte sind gewissermaßen die Folge der enttäuschten Parousie-Erwartung.
Wie geht denn die katholische Theologie mit der Messias-Erwartung um? Das ist ja nicht einfach. Wie gesagt, Jesus, der Messias, ist schon zu uns gekommen. Soll er ein zweites Mal kommen oder wie sieht das aus?
Ja, man kann zunächst sagen, dass die christliche Zeit- und Geschichtswahrnehmung so ist, dass sie einen Fluchtpunkt in der Zukunft hat. Also nicht wir Menschen werden durch Verbesserungen die Welt vollenden können, sondern wir erwarten die Vollendung von Gott her durch Jesus Christus. Die Frage ist, wie versteht man das jetzt konkret? Karl Rahner etwa hat gesagt, Christus kommt, indem wir bei ihm ankommen, und zwar in der Todesstunde. Das ist eine individuelle, auf die Todesstunde fokussierte Umdeutung der Parousie. Sein Schüler Johann Baptist Metz hat gesagt, also diese Spiritualisierung und Individualisierung, die ist mir suspekt. Ich möchte schon die politisch-praktischen Folgen des Glaubens an die Wiederkunft Christi auch zur Geltung bringen. Und für ihn war einfach dieser Horizont der befristeten Zeit ein Stachel, sich umso mehr zu engagieren im Sinne des Evangeliums, im Sinne der Unterstützung der Marginalisierten und Armen. Und so gibt es eine ganze Palette von Deutungsversuchen, die allerdings alle eines gemeinsam haben, dass sie keine konkreten Angaben machen, wann er kommt, wie er kommt und wo er kommt. Also man vermeidet bewusst eine allzu konkrete Spekulation darüber, wie die Parousie, also das zweite Kommen Christi, stattfindet. Und das ist natürlich in der Heiligen Schrift selbst auch schon verankert, dass man eben keine konkreten Spekulationen betreiben soll.
Aber welche Bedeutung haben denn die unterschiedlichen theologischen Messias-Erwartungen für unser praktisches Tun? Sie haben das gesagt, bei Metz ist es, wir sollen uns um die Armen kümmern, wir sollen sozial handeln. Aber was folgert daraus?
Ja, es gibt auch die Deutung, der ich auch folgen würde, die sagt, indem wir das Evangelium nicht nur hören, sondern es in der Alltagspraxis auch versuchen umzusetzen, indem wir die Eucharistie feiern und quasi mit Christus kommunizieren und das Folgen hat für die Gestaltung unseres Lebens, sind wir mit Multiplikatoren des Kommens Christi in diese Welt. Und hier wird quasi das Reich Gottes anfanghaft schon mit aufgebaut. Aber das, was hier beginnt, hat eben einen Erwartungsaspekt. Wir gehen jetzt in die Adventszeit. Also Advent ist nicht nur, dass wir quasi das Kommen des Herrn erwartet, sondern umgekehrt auch, dass Gott auf uns wartet, wie der himmlische Vater, der mit offenen Armen gewissermaßen die von Not beladene Kreatur bei sich aufnimmt. Das wird natürlich mit dieser Parousie-Hoffnung auch konkret im Glaubensbekenntnis und in der Liturgie angesprochen.
Ein schöner Impuls für die Adventszeit. Was kann das für mich für Konsequenzen haben, wenn ich in der Adventszeit diese Adventszeit und die Messias-Erwartung bewusst erleben will?
Ja, man kann sich nochmal bewusst machen, dass es nicht einfach immer so weitergeht. Also schon bei sich selber kann man Zeiten der Unterbrechung, der Wachsamkeit setzen, sich bewusst machen, dass das Leben quasi einen Fluchtpunkt hat und dass, also wenn man im Glauben wirklich darauf hoffen kann, dass wir auch erwartet werden. Das ist ja auch ein Kontrapunkt gegen die Haltung, ist alles egal, ist alles gleichgültig. Nein, also wenn wir uns klar machen im Glauben, wir werden erwartet und wir werden auch befragt werden. Ja, Gott hat ein Interesse an uns und unserer Lebensführung, dann kann das auch nochmal einen transformativen, also einen Wandlungsaspekt mitbedeuten. Und der Advent ist im Kirchenjahr eigentlich eine gute Zeit, neu anzufangen mit Christus, mit der Hoffnung auf ihn, mit dem eigenen Lebensstil.
Wir Katholiken sind aber auch schon erlöst, weil der Messias war ja schon da, auch wenn er nochmal kommen wird. Im Judentum sieht das ja anders aus. Im Grunde ist es im Judentum eindeutiger, was die Messias-Erwartung betrifft. Der Messias wird noch kommen. Ist das so einfach?
Walter Homolka hat jüngst ein Buch publiziert, Der Messias kommt nicht. Damit hat er uns Christen und Christinnen gespiegelt, dass es eine Projektion sei, zu meinen, dass alle Juden gleichermaßen auf einen Messias warten würden. Das Judentum ist bekanntlich vielgestaltig. Es gibt liberale, reformorientierte, orthodoxe, ultraorthodoxe Stimmen. Und es gibt in der Geschichte des Judentums, darauf verweist Homolka, eine ganze Serie von gescheiterten Messiasgestalten. Und angesichts dieser Ernüchterung und Desillusionierung sagt er, lassen wir mal diese allzu konkrete, auf eine Person gerichtete Erwartung und bleiben mal nüchtern stehen. Andere sagen wiederum anderes. Was ich in der Beschäftigung mit der Literatur gelernt habe, dass es zwar im täglichen Gebet orthodoxer Juden diesen Topos, der Messias möge kommen, zwar gibt, dass er aber sehr unterschiedlich verstanden wird, teilweise eben auch ethisch umgedeutet wird, teilweise gar nicht auf eine Person gerichtet ist, sondern auf eine messianische Zeit, in der Gerechtigkeit und Frieden deutlich werden. Signifikant für die unterschiedlichen jüdischen Messias-Erwartungen ist es, dass sie eine konkrete Veränderung in der Geschichte, in der Gesellschaft erwarten, die quasi die kommende Welt dann vorbereiten. Während wir ja mit unseren eschatologisch getönten Hoffnungen gleich aufs Jenseits abzielen und diese quasi Jenseitsorientierung wird nur dann richtig verstanden, wenn sie Rückkopplungseffekte auf das Diesseits hat und nicht zu einer billigen Vertröstung der schwierigen Zustände hier ist.
Nehmen wir das Ganze mal ökumenisch. Wie gehen wir denn da mit der Messias-Erwartung um? Es gibt da von Martin Buber einige Sätze, die wir durchaus mal zitieren könnten. Ein ökumenischer Ansatz. Wie lautet der?
Buber hat den Gedanken einer Ökumene der Erwartung angesprochen, also dass quasi die jüdische Messias-Erwartung und die christliche Hoffnung auf das Kommen des Herrn am Ende doch zusammenlaufen könnten, und er hat das sehr poetisch ausgedrückt. Ich zitiere ihn: Wir alle warten auf den Messias. Sie glauben, also die Christen, er ist bereits gekommen, ist wieder gegangen und wird einst wiederkommen. Ich als Jude glaube, dass er bisher noch nicht gekommen ist, aber dass er irgendwann kommen wird. Deshalb mache ich Ihnen einen Vorschlag. Lassen Sie uns gemeinsam warten. Und um jede Form von triumphalistischer Rechthaberei auszuschließen, fügt Buber dann gewissermaßen verschmitzt bei, ich zitiere ihn nochmal: Wenn er dann kommen wird, fragen wir ihn einfach, warst du schon einmal hier? Und dann hoffe ich, ganz nah bei ihm zu stehen, um ihm ins Ohr zu flüstern, antworte nicht.
Wunderbar, welch großartigen Schlusssätze, vielen Dank. Martin Buber plädiert für ein gemeinsames ökumenisches Warten auf den Messias. Jan-Heiner Tück ist Professor für Dogmatik in Wien, und mit ihm habe ich über die Messias-Erwartung im christlichen und jüdischen Glauben gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.